Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich will noch einmal beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du zu uns gekommen bist und uns in dieser Welt nicht allein gelassen hast, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du auch durch den Heiligen Geist, den wir nicht sehen, aber in dem du da bist, zu uns redest über dein Wort. Und so hilf uns, wenn wir jetzt die Bibel miteinander studieren, dass wir dir begegnen. Und dass jeder von uns das mitbekommt, heute mit nach Hause nehmen kann, was er braucht in seiner Situation. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Amen. Liebe Pfingstgemeinde, die meisten Bibeln bieten ihren Lesern einen guten Service. Wenn sie eine Bibel dabei haben sollten, und wenn nicht hier, dann schauen sie einfach zu Hause nach. In den meisten Bibeln finden Sie Landkarten. Landkarten von Mesopotamien, von Palästina, von den Reisen, die der Apostel Paulus bestritten hat. Die enden dann meistens hier mit Italien und gehen rechts bis nach Kleinasien. Warum? Warum diese vielen Landkarten in den meisten anderen Büchern, die Sie zu Hause in Ihren Schränken haben, wenn Sie keine Landkarten finden, aber in der Bibel finden Sie Landkarten? Eben weil die Bibel neben vielem anderen auch ein großer Reisebericht ist, der weite Teile der ganzen Welt umfasst. Und das ist kein Zufall. Der Apostel, von dem wir am meisten in der Bibel erfahren, nämlich Paulus, war ständig auf Reisen. Und das waren weite Reisen, nicht mal nur von Hannover nach Hildesheim oder so. Deswegen ist das Thema heute Morgen apostolische Reisepläne. Das ist die Überschrift zu unserer Predigt und zu unserem Predigttext: apostolische Reisepläne oder der Mensch denkt und Gott lenkt. Also, weite Perspektive. Nichts läge der Bibel ferner als Enge und Unbeweglichkeit. Und auch der Feiertag, den wir heute begehen, geht auf ein internationales Großereignis zurück. Pfingsten war der Startschuss zur Gründung der christlichen Gemeinde und den internationalen Charakter bekam dieses Ereignis nicht durch eine Satellitenübertragung in alle Erdteile, sondern es war genau umgekehrt. Die ganze Welt kam nach Jerusalem. Und das war symbolisch vertreten in den vielen Sprachen, die damals laut wurden. Wir haben das eben in der Lesung des Pfingstberichts aus Apostelgeschichte 2 gehört, ab Vers 8, wie die Leute aus aller Herren Länder in ihrer eigenen Sprache plötzlich hören, dass dort von Gottes Taten geredet wird. Parther und Meder und Elamiter und Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene, die Römer, die Juden, die Proselyten, die Kreter und die Araber. So viele Sprachen. Internationales Publikum. Große Kulisse. Und Gott hatte Pfingsten in dieser Weise inszeniert, um von Anfang an deutlich zu machen, die Botschaft von Jesus Christus wendet sich an alle Menschen auf dem gesamten Erdkreis. An alle. An allen Punkten der Weltkugel muss das verkündigt werden. Oder auf allen Seiten unseres alten Atlas ist das wichtig. Die Gemeinde Jesu ist eine Universalgemeinde in diesem Sinne. Und deswegen hatte Jesus das seinen Leuten ja am Himmelfahrtstag auch gesagt. Da erinnern wir uns noch dran zurück in Apostelgeschichte 1, also ein Kapitel vor dem Pfingstereignis, wo er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, also Pfingsten ist da angekündigt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, das war sozusagen der nächstweitere Kreis, dann wird der Radius noch größer, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist die Perspektive, nicht kleiner. Und wenn wir das sagen, liebe Gemeinde, dann müssen wir sehr deutlich sehen, die Botschaft von Jesus war genau das Gegenteil von dem, was viele Politiker heute so gern als eine One-World-Religion oder als ein One-World-Konzept uns weismachen wollen. So nach dem Motto, alle Menschen sind Brüder und wenn wir uns genügend anstrengen, gut zu sein, dann können wir diese Welt mit vereinten humanen Kräften zu einem Paradies für alle umbauen. So ähnlich. So etwa hören wir das von Barack Obama oder leicht abgewandelt von Angela Merkel. Solche Töne waren auch auf dem sogenannten Evangelischen Kirchentag zu hören. Und ich sage ganz bewusst sogenannten Evangelischen Kirchentag, weil sich diese Veranstaltung in den letzten Jahren, ja eigentlich schon Jahrzehnten, so krass von allem entfernt hat, was mit evangelisch und was mit Kirche zusammenhängt. Das ist, der Name ist ein einziger Etikettenschwindel. Man hat inzwischen den Eindruck, das ist nur noch ein religiöser Verstärker der linksgrünen Ideologie. Dazu ist der sogenannte Kirchentag degeneriert. Teilweise auch zu einer Promotion-Veranstaltung für den Genderismus. Die Vizepräsidentin etwa des Kirchenamtes der EKD, also eine ganz hohe Funktionärin und Repräsentantin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Petra Bosse-Huber, hat zum Beispiel gesagt auf dem Kirchentag, es braucht noch viel theologische Arbeit, um die Bilder auszurotten, dass nach der Bibel Mann und Frau füreinander geschaffen wurden. Also es braucht noch viel theologische Arbeit, um das auszurotten. Und weiter, Frau Bosse-Huber, das ist weit entfernt vom exegetischen Befund im Alten und im Neuen Testament. Man müsse mit gewaschenen Augen die Bibel neu auslegen. Und dann gilt es, den Familienbegriff sehr weit zu interpretieren und nicht in Stereotypen zurückzufallen, die so nie existiert haben. Das behauptet eine Dame, die als Bischöfin der EKD geführt wird, eines der höchsten Ämter innerhalb dieser Landeskirche wahrnimmt. Und ich denke, die Dinge spitzen sich immer weiter zu und alle Christen, die noch Mitglied in dieser Institution sind, sollten sich klar machen, dass sie mit ihren Steuern dieses alles mitfinanzieren und mittragen. Die Dinge sind immer dramatischer und ich denke, wir müssen das in dieser Deutlichkeit auch erkennen. Und dort wird eben auch dieses One-World-Konzept entsprechend vertreten. Alle müssen sich irgendwie zusammenraufen und mit gemeinsamen Kräften dann hier auf dieser Erde das Paradies bauen. Die One-World-Botschaft der Bibel steht dem total entgegen. Die One-World-Botschaft der Bibel sagt, die Menschheit kann es nicht schaffen, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Alle Menschen sind von Natur aus Sünder und Egoisten. Aber es gibt trotzdem einen Rettungsweg für alle. Einen Rettungsweg für alle. Und das ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Er ist der eine, der einzige Retter für alle Welt. Und nur wer an ihn glaubt, bekommt Frieden mit Gott und ewiges Leben. Und nur wer sich zu Jesus flüchtet, kommt in den Himmel und nicht in die Hölle. Das ist die Botschaft, mit der Jesus seine Jünger um den Globus schickt. Das ist die One-World-Botschaft des Neuen Testaments. Und das war der Skandal schon am ersten Pfingsttag, den wir auch als den Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi bezeichnen. Diese einzigartige Verbindung von Universalität und Partikularität. Also eine Botschaft, die sich an alle Welt wendet, die für alle gültig ist und die ihren Ausgangspunkt an einem bestimmten Ort nimmt. Durch bestimmte Taten eines Mannes, der Gott und Mensch zugleich ist, nämlich Jesus Christus, Gottes Sohn. Diese Verbindung von ewiger Wahrheit und ganz bestimmten geschichtlichen Ereignissen, durch die der allmächtige, ewige Gott seine Wahrheit in diese Welt hineinbringt. Und all das tut, was wir brauchen als Menschen, um gerettet zu werden. Für Zeit und Ewigkeit. Universalität und Partikularität. Ewige Wahrheit und geschichtliche Ereignisse. Das gehört in der Bibel zusammen. Das ist von Gott so genial konzipiert. Und an jenem Tag damals, als die Gemeinde Pfingsten feierte, gehörte jener berühmte Denker, dessen Worte wir gleich lesen, noch auf die Gegenseite. Damals bekämpfte Paulus die Christen bis aufs Messer. Er ließ sie verhaften, verfolgen und töten, weil er diese christliche One-World-Message für anmaßend und gefährlich hielt. Und weil es Paulus um jeden jüdischen Volksgenossen leid tat, der diesem Scharlatan Jesus auf den Leim ging, so dachte Paulus, bis zu jenem Tag, an dem er selber Jesus begegnete. Und an dem er dann begriff, alles, worauf wir Juden gehofft haben, alles, was Gott seit Jahrhunderten durch die Propheten versprochen hatte, all das ist erwiesenermaßen erfüllt und verwirklicht in ihm. Da konnte Paulus nicht mehr an Jesus vorbeisehen, da konnte er nicht mehr länger gegen ihn rebellieren. Da begriff er, er ist wirklich Gottes Sohn. Er, Jesus, hat den Schlüssel zu den Schicksalsfragen, die uns umtreiben. Er allein. Und dann hat Paulus sich zu Jesus bekehrt. Als er das erkannt hat, war er nicht zu stolz, sofort die Seiten zu wechseln. Und er hat dann später nochmal gesagt, verglichen mit Jesus ist alles, was ich vorher gedacht habe, Dreck. Er schreibt das selbst in Philipper 3, in seinem Philipperbrief ab Vers 7. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das war die große Wende im Leben des Paulus. Und er wechselt sofort die Seiten und Jesus gibt ihm eine führende Aufgabe in der noch jungen Gemeinde. Paulus soll dann selbst dabei mitwirken, den Impuls von Pfingsten in die ganze Heidenwelt zu tragen. Ein Retter für alle, die ganze Welt braucht Jesus Christus, den Retter. Und nicht nur Paulus, sondern jeder Christ, jeder, der persönlich an Jesus glaubt, ist dann in diese große Mission mit hineingenommen. Wir genauso. Das ist eine große Ehre für uns. Und zu dem Zeitpunkt, als Paulus nun unsere Zeilen hier schreibt, die Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel haben, da liegt seine Bekehrung schon mehr als 20 Jahre zurück. Und Paulus ist noch immer nicht müde geworden oder satt oder resigniert, obwohl diese knapp 25 Jahre alles andere als ein Spaziergang waren. Paulus hatte eine schwierige Aufgabe zu erfüllen gehabt, immer wieder neue Gemeinden zu gründen, die dann als Basisstation für die weitere Missionsarbeit dienen konnten. So hatten wir das ja auch letzten Sonntag gesehen bei unserem Studium des Abschnitts davor in Römer 15, dass Paulus das so beschrieben hat, wie er Römer 15 ab Vers 19, dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Also er hat geholfen, Basisstationen, Missionsgemeinden zu gründen, von Jerusalem an bis nach Illyrium. Illyrium, das ist die Region, wo die Römer eine Provinz gegründet hatten, zu der Albanien, Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina gehören. Diesen Bereich hat er abgedeckt. Und Gott hat ihm diese heilige Rastlosigkeit geschenkt, dass er sich eben nicht damit zufrieden gab, seinen Insiderkreis zu pflegen, sondern immer wieder Neuland zu erobern, immer wieder zu schauen, wo sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Denn Jesus hat ja schließlich gesagt, wir sollen bis an die Enden der Erde gehen. Und in dieser heiligen Rastlosigkeit hatte Paulus ein altes Versprechen nicht vergessen. Ein altes Versprechen, ein Versprechen, das wahrscheinlich schon einige Jahre zurücklag, nämlich jene Gemeinde in Rom endlich zu besuchen, die dort mitten im Zentrum der Weltmacht einen mutigen Dienst hat. Das hat er versprochen. Paulus wollte ihren Dienst so gern unterstützen und er wollte mit ihnen ein neues, großes, gemeinsames Projekt angehen. Und so beginnt unser Text in Vers 22, dass er den Römern schreibt, ich bin oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Eben darum, weil das andere noch zu erledigen war, worüber ich gerade geredet habe. Das heißt, Leute, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre mein Rom-Trip schon längst erfolgt. Aber ich war einfach hier in den Gemeindeverantwortlichkeiten noch so eingebunden. Es ging nicht eher. Aber Leute, jetzt hoffe ich, dass die Zeit bald herannaht und dass es bald gelingen kann. Und dass wir dann uns Auge in Auge, Face to Face sehen und einander ermutigen und stärken können. Und damit ihr Römer euch darauf einstellen könnt und damit ihr mit dafür beten könnt, dass das klappt, will ich euch ganz offen sagen, wie jetzt meine Pläne für die nächste Zeit aussehen. Und dann kommt dieser Text. Und Sie müssen sich das klar machen, als Paulus das schreibt, sitzt er in Korinth, in Griechenland. Er schreibt gerade noch fleißig die letzten Seiten des Römerbriefs. Und sobald das letzte Kapitel, bei dem wir in unserer Predigtreihe jetzt auch bald angelangt sein werden, sobald das letzte Kapitel geschrieben ist und die Tinte getrocknet ist, wird eine Mitarbeiterin namens Phoebe, das lesen wir in Kapitel 16, wahrscheinlich zusammen mit anderen, als Briefbote nach Rom aufbrechen. Während Paulus vorher noch etwas Wichtiges in Jerusalem erledigen muss. Also er muss nochmal in die entgegengesetzte Richtung aufbrechen. Die Phoebe geht mit dem Brief nach Rom, Paulus zunächst nochmal nach Jerusalem. Und Paulus sagt, wenn das geschafft ist, boah, dann ist endlich Rom dran. Und darauf freut sich Paulus schon jetzt wie ein Kind. Lesen Sie mal Vers 32. Da sagt er, damit ich mit Freuden zu euch komme durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Da steht wörtlich, und mit euch zusammen Ruhe finde. Leute, dann kann ich mal durchpusten und wir können uns gegenseitig stärken und ermutigen. So ist der Plan. Paulus schreibt das ganz offen und ich muss schon sagen, es könnte einem schwindelig werden. Paulus sitzt in Korinth, er schickt die Phoebe nach Rom, er muss selbst noch nach Jerusalem reisen, um von dort aus dann selbst endlich nach Rom auszubrechen und dann soll es noch weiter nach Spanien gehen. Das ist die Perspektive, das passt zu Pfingsten. Und wenn wir das bei Paulus mal umrechnen, nur als Schiffsreisen, wenn Landwege dazukommen, wird es noch länger. Aber wenn wir das mal nur als Schiffsreisen umrechnen, von Korinth nach Jerusalem, ca. 1300 Kilometer. Von Jerusalem nach Rom, circa Schiffsreise 2400 Kilometer. Also allein diese beiden Reisen machen schon 3700 Kilometer auf. Und ich darf Sie also bitten, sich jetzt für den Rest der Predigt anzuschnallen. Und dann wollen wir in den verbleibenden Minuten in die Reiseplanung des Paulus hineinschauen. Und da könnte einem schon schwindelig werden. Gar nicht in erster Linie aus geografischem Interesse wollen wir das machen, sondern weil wir hier sehen, wie ein Christ zugleich plant und auch den Ausgang ganz in Gottes Hände legt. Wie einer strategisch klug überlegt, vorausschauend und doch zugleich weiß, dass Gott gelegentlich überraschend mit uns handelt und unsere Gebete manchmal auf eine Art und Weise erhört, mit der wir nicht gerechnet hätten. Viele unserer jungen Leute befinden sich zurzeit in einer strategischen Lebensphase. Berufsentscheidung, Studienentscheidung, Gemeindeentscheidung. Wie geht es dann weiter? Wo will Gott mich haben? Wo soll ich mich einsetzen? Und auch wir Älteren müssen immer wieder entscheiden und planen. Und jetzt lasst uns diesen Text im Zusammenhang lesen. Sie haben ihn vor sich. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich aber jetzt in diesen Gegenden, also Jerusalem bis Illyrium, keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, nämlich nach Rom, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteile haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch, also über euch Römer, weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, also der Liebe, die der Heilige Geist unter uns ausgeschüttet hat gewissermaßen, die der Heilige Geist unter uns wirkt, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen, also den Christen dort, angenehm sei, damit ich dann mit Freuden zu euch komme durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Apostolische Reisepläne. Das Erste, was uns hier auffällt, wenn Sie mitschreiben wollen, sind gute Pläne. Erstens, gute Pläne. Man könnte auch sagen, geistliche Pläne. Gute Pläne. Das sieht man an den Motiven. Paulus macht seine Planung nicht aus dem Bauch heraus, wie wir sagen würden, nicht nach Lust und Laune, sondern Paulus fragt nach Gottes Willen. Das ist das Entscheidende. Vers 32 betont er das nochmal, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen. Daran hängt es. Also gute Pläne sind Pläne, die nach Gottes Willen fragen. Paulus wusste, was im Psalm 86, Vers 11 steht. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Darum geht's doch. Oder Psalm 139, Vers 23 bis 24, wo David betet, und das hat Paulus bestimmt auch oft gebetet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Psalm 139, Vers 23, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Leite mich, dein Wille, Herr. Das ist der Anfang jedes guten Plans, dass ich nach dem Willen Gottes frage. Und der Kollege von Paulus, Jakobus, hat das ganz ähnlich geschrieben in Jakobus 4, ganz berühmte Verse, wo er den Christen sagt, ihr wisst doch nicht, was morgen sein wird. Und so sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wenn der Herr will, es geht um den Willen des Herrn. Das ist das entscheidende Kriterium für jeden guten Plan. Gute Pläne beginnen damit, dass wir nach Gottes Willen fragen. Manfred Siebert hat in einem Lied das mal beschrieben, wie schwer uns das fällt, manchmal zwischen guten Plänen und schlechten Plänen zu unterscheiden, zu sortieren. Da schreibt er, ich schütte mein Herz vor dir aus, ich schütte die zahllosen Pläne hinaus. Was habe ich nicht schon für Pläne gefasst? Sie häuften sich auf und ich schieb sie als Last von Tag zu Tag nur vor mir her. Nun schütte ich mein Herz vor dir leer. Herr, meiner Pläne werd ich nicht Herr. Sei du der Herr meiner Pläne. Gute Pläne beginnen damit, dass wir nach dem Willen Gottes fragen. Sei du der Herr meiner Pläne. Und mit diesem Mut haben die Christen dann bekanntlich, wir haben das schon mal gesagt, ihre Briefe unterzeichnet mit SCJ. Dafür gibt es von der Grammatik her unterschiedliche lateinische Übersetzungen. Die Grundform ist Subconditione Jacobea. Und das heißt unter der Bedingung von Jakobus, gemeint Jakobus 4, Vers 15, SCJ, so Gott will und wir leben. Das ist dieser Vers, Jakobus 4, 15. Das ist die Conditione Jacobea, unter der Bedingung von Jakobus 4, Vers 15, so Gott will und wir leben. Das sind gute Pläne. Und ein anderes Kürzel dafür, was man verwenden kann, ist Deo Volente, so Gott will. Und das wurde später zu einer Tradition bei den Amsterdamer Kaufleuten, wenn sie ihre Verträge schlossen, schrieben manche von ihnen, die Christen waren, die Buchstaben darunter SCJ. Also der Vertrag wird gelingen, Subconditione Jacobea, so Gott will und wir leben. Das ist die Basis aller guten Pläne. Und darum ist es Paulus auch wichtig, die vorherige Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, abgeschlossen zu haben. Er hinterlässt nicht einfach ein Torso, ein unerledigtes Arbeitsgebiet. Er schreibt, da ich jetzt aber in diesen Gegenden, von denen er vorher sprach, keinen Raum mehr habe. Also die Arbeit ist dort getan. Da ist keine Gelegenheit mehr, weitere Gemeinden zu gründen zurzeit, offensichtlich. Die Arbeit läuft, die Mitarbeiter sind eingesetzt und ich habe das verlangt, zu euch zu kommen. Also er hat das, was vorher war, erledigt. Gute Pläne fragen nach Gottes Willen und dann noch etwas. Gute Pläne wollen Gott dienen. Das macht Paulus auch deutlich. Er sagt, ich will mit meiner ganzen Lebenszeit Gott dienen. Hier ist dreimal von Dienst die Rede. In Vers 25, ich reise nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. In Vers 27 geht es darum, dass auch die Heiden den Judenchristen dienen sollen. Und in Vers 31 redet Paulus nochmal davon, dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Paulus will dienen. Gute Pläne wollen Gott dienen. Darum will er nach Rom. Er will nicht nach Rom, um die schöne römische Architektur zu bewundern. Das wird er dann auch noch miterledigt haben. Da Paulus nach allem, was wir wissen, ein Kulturmensch war. Aber darum ging es nicht. Das war nicht das eigentliche Ziel. Und er sagt vielmehr in Vers 29, ich will mit der Segensfülle des Evangeliums zu euch kommen. Ich will mit der Fülle des Segens Christi kommen. Ich will euch dienen. Also das muss man sich so vorstellen, als ob er einen großen Korb hätte. Und da ist der Segen von Jesus drin. Und den will er in Fülle mitbringen für sie. Was ist in diesem Korb drin? Da ist Heilsgewissheit drin, Ermutigung drin, Zurüstung, Korrektur, tieferes Verständnis des Wortes Gottes. Das ist alles die Segensfülle Jesu Christi. Klärung von Schuld. Und Paulus weiß, das geschieht dort, wo man das Wort Gottes auslegt. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Überführung, zur Stärkung, zur Lehre, zur Korrektur, zur Verbesserung, zur Ausrüstung. So, das will er ihnen mitbringen. Und Paulus hofft, dass sie sich dann gegenseitig stärken werden. In Vers 24 heißt es hier, ich will mich an euch erquicken. Das heißt, man kann das wörtlich übersetzen, ich will mich an euch erfreuen. Ich will von euch gesättigt werden, getröstet, gestärkt, ermutigt. Ein Christ braucht andere Christen. Wir brauchen es, dass ein anderer uns auch Gottes Verheißungen zusagt und ein anderer für uns betet. Wir können nicht einfach als Einzelexistenzen auf Dauer unser Christsein fristen, wie so Monaden, die alles mit sich und Gott abmachen. Im Notfall geht das auch mal. Aber das ist nicht der normale Weg. Gott will uns in die Gemeinschaft stellen. Und dann sagt Paulus das ja in Vers 32 nochmal. Ich will mich mit euch erquicken. Ich will Ruhe finden mit euch zusammen. Wir wollen gemeinsam beten und vor dem Herrn stehen und uns ausrichten lassen. Also, er macht seine Pläne, er will dienen. Und dann auf dieser Basis möchte er mit ihnen ein weiteres missionarisches Projekt auf den Weg bringen, nämlich die Mission in Spanien. Also er hat sich das offensichtlich so vorgestellt, Rom als Basislager für den nächsten Ausgriff nach Spanien. Also das ist sozusagen dann der nächste Radius, die nächste Radiuserweiterung. Und er sagt, ich will von euch geleitet werden. Das Wort, was er dort verwendet, das ist Vers 24, von euch dorthin geleitet zu werden. Propempo im Griechischen, das ist ein feststehender Begriff geworden bei den Christen für die Unterstützung eines Missionars. Also ausgesandt, könnte man auch sagen. Ich will von euch ausgesandt werden. Das heißt, ich brauche euch als Basislager. Es ist gut, wenn ihr mir mit Finanzen und Gütern helft. Vielleicht sogar mit Personal, dass ihr ein paar Mitarbeiter zur Verfügung stellt, die mich nach Spanien begleiten können. So ist der Plan. So könnte es laufen. Und Paulus sagt, ich stelle mich in den Dienst und möge Gott es schenken, dass auch ihr euch in den Dienst stellt. Also gute Pläne fragen nach Gottes Willen. Gute Pläne wollen Gott dienen. Und deshalb folgt Paulus auch nicht dem Impuls, jetzt sofort nach Rom aufzubrechen. Eigentlich wäre ihm das Liebste, das hört man hier aus diesen Zeilen. Eigentlich würde er am liebsten alles hinter sich lassen und jetzt gleich zu den Römern kommen. Aber das geht nicht. Denn er hat vorher noch eine Aufgabe in Jerusalem zu erledigen. Und Paulus kommt da nicht einfach raus aus dieser Nummer. Das wird hier völlig, völlig klar. In Vers 25 sagt er, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Und Paulus ahnt, das spüren wir hier richtig, Paulus ahnt, dass diese Reise heikel werden könnte. Und auf keinen Fall eine Spazierfahrt. Schauen Sie mal in Vers 30. Da sagte ich, ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Sehr schön die Dreieinigkeit, gerade passend zum Pfingsttag. Der Herr Jesus, der Heilige Geist und Gott der Vater. Und dann, worum sollen sie beten? Dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen, also den Christen, angenehm sei. Das waren zwei Konfliktfelder. Warum? Wir werden es gleich sehen. Paulus kann sich bei dieser Reise nicht vertreten lassen. Er hat selbst eine größere Geldsammlung für die Zentralgemeinde in Jerusalem organisiert. Vers 26, es hat nämlich Mazedonien, Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen und den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Zu dieser Region gehörten die Gemeinden Philippi, Thessalonich, Korinth, Beröa. Und Paulus schreibt das hier sehr höflich. Es hat denen gefallen. Ja, es hat denen auch gefallen. Die haben das auch gerne mitgemacht. Aber lesen Sie mal die Briefe, wie Paulus denen geholfen hat, dass es ihnen dann auch gefallen hat. Hat sich mal wieder angespitzt. Er hat gesagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hey Leute, vergesst die Jerusalemer nicht. Die brauchen euer Geld. Und dann hat es ihnen auch gefallen, das zu tun. Aber Paulus hat sehr dazu beigetragen, dass es ihnen gefallen hat. 1. Korinther 16 können Sie ja sehr schön lesen. Oder 2. Korinther 8 oder 2. Korinther 9 auch. Und ich habe mich immer gefragt, warum dem Apostel diese spezielle Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem so am Herzen lag. Das kommt fast penetrant immer wieder. Und ich glaube, ich habe es jetzt zum ersten Mal ansatzweise verstanden. Also zum einen, das ist klar, gab es unter den Christen in Jerusalem echte materielle Armut. In den Jahren 46 bis 48, das wissen wir von Josephus, dem Geschichtsschreiber, hat es dort eine große Hungersnot gegeben und einige der Christen dort hatten wahrscheinlich auch nicht so ganz glücklich gewirtschaftet. Jedenfalls gab es unter einigen Christen echte materielle Armut. Und Paulus sagt, wir können die jetzt nicht hängen lassen. Aber Paulus hatte auch noch ein theologisches Motiv. Diese Geldsammlung sollte die Einheit der Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen bekräftigen. Er schreibt das hier so schön. In Vers 27 sagt er, es hat ihnen gefallen, also den Heiden, und sie sind es auch den Judenchristen schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, die Jerusalemer Urgemeinde war die erste Gemeinde, die haben die ersten Apostel ausgesandt, die haben die Last der ersten Kämpfe zu tragen gehabt. Also wir alle profitieren von denen. Das Heil kommt von den Juden. Jesus war ein Jude, die erste christliche Gemeinde war in Jerusalem. Leute, ihr habt so viel denen zu verdanken, ihr Korinther, ihr Thessalonicher. Und da wollen wir denen doch auch jetzt beistehen mit dem, was wir materiell ihnen helfen können. Das ist für Paulus ganz wichtig, da auch die Einheit der Gemeinde zu bekräftigen. Und deshalb fühlt Paulus sich verpflichtet, die Gabe selber zu überbringen und selber zu interpretieren vor Ort. Er hätte ja auch sagen können, ich schicke einen vertrauenswürdigen Bruder, pack dem das in einen großen Umschlag, gib ihm ein paar Bodyguards an die Seite und dann kann er los. Aber Paulus will es selber dort vor Ort übergeben, nicht um sich damit groß zu tun. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern Paulus will, dass die Symbolbedeutung dieses Liebesdienstes der Heiden bestmöglich rüberkommt. Und Paulus will die damit verbundene Botschaft so klar wie möglich verdeutlichen. Und beide Seiten sollen sehen, dass sie einander brauchen. Die Heidenchristen brauchen die Judenchristen brauchen die Heidenchristen. Weil sie durch Jesus zusammengehören. Die Urgemeinde, wie gesagt, hatte die ersten geistlichen Schlachten schlagen müssen. Aber auch die Heiden haben etwas einzubringen. Man braucht sich gegenseitig. Und wahrscheinlich hat Paulus dabei auch an die Verheißung der Propheten gedacht. Jesaja 2, Micha 4 und so weiter. Dass am Ende die Heiden nach Jerusalem kommen und ihre Güter dorthin bringen werden. Und das heißt, die Heiden werden sich bekehren und die Heiden werden dem Volk Gottes dienen. Und für Paulus ist diese Kollekte ein Symbol dafür, dass Gottes Geschichte ihrem Ziel entgegengeht. Und deshalb will er das ganze Projekt jetzt zum Abschluss bringen. Und er verwendet dafür auch einen speziellen Begriff in Vers 28. Er sagt, sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe. Also Paulus will die Frucht sichern. Das heißt, der Begriff, der dort verwendet wird, könnte auch mit versiegeln übersetzt werden. Also wie ein Farmer, der die Weizensäcke versiegelt mit einem Qualitätssiegel, das den Inhalt bestätigt. Das ist eigentlich hier gemeint. Und Paulus sagt, ich will den Sack zubinden. Ich will das Ding versiegeln. Ich will es gut über die Ziellinie bringen. Ich will es zum Abschluss bringen, dass ihr richtig versteht, wie viel Liebe die Heiden investiert haben und wie sehr uns daran gelegen ist, euch zu dienen und euch zu helfen. Also, Paulus will dafür sorgen, dass die Botschaft dieser symbolischen Kollekte richtig verstanden wird. Es gibt eine große Einheit all derer, die zu Jesus gehören. Aller, die durch ihn allein gerettet werden. Jesus allein. Und dabei war Paulus sehr wohl bewusst, dass es in Jerusalem zwei Konfliktherde geben könnte. Da waren einmal die traditionellen Juden, die ihm seine Bekehrung zu Jesus verübelten und die ihm seine offensive christliche Missionstätigkeit verübelten. Und für die war Paulus ein gefährlicher Abtrünniger des Judentums. Das war die eine Gefahr. Und Paulus weiß, dass es lebensgefährlich werden kann. Kurz bevor er dann in Rom eintrifft, Sie können das in der Apostelgeschichte zu Hause mal nachlesen, ist total spannend, Apostelgeschichte 21. Da sagt Paulus auf dem Weg nach Jerusalem, als er sich von den Christen in den Orten davor verabschiedet, weint nicht, brecht mir nicht das Herz, ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur fesseln zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Also Paulus weiß, es könnte seine letzte Reise sein, wenn er jetzt nach Jerusalem geht. Das ist so ähnlich wie bei Luther, als er zum Reichstag nach Worms geht und weiß, was sie 100 Jahre vorher mit Johann Hus gemacht haben. Er weiß, das kann mein letztes Stündchen sein, wenn ich dort vor dem Reichstag zu Worms mich zu Gottes Wort bekenne. Und so ist es bei Paulus hier auch. Also die traditionellen Juden sind eine Gefahr, aber auch unter den gläubigen Juden. Also unter denen, die Jesus als ihren Messias angenommen hatten, gab es einige Traditionalisten, den Paulus etwas zu radikal war in der Art und Weise, etwa wie er über das Gesetz sprach. Und sie hatten ihn teilweise auch gar nicht im Originalton gehört, sondern nur über zwei, drei Ecken hinweg. Und dann gab es auch gezielte Falschmeldungen, als ob Paulus sich über die Beschneidung lustig gemacht hätte und so weiter, was gar nicht stimmte. Wer weiß, wie die ihn aufnehmen würden. Ja, hello, und du hast es auch bald geschafft da hinten. Die geistlichen Leiter in Jerusalem dagegen, Jakobus, Petrus, die waren sich mit Paulus einig. Und wenn die jetzt offiziell von Paulus die Kollekte übergeben bekommen und aus seinen Händen nehmen, dann beglaubigen sie nochmal alle zusammen. Wir gehören zusammen. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Wir stehen ein für die Einheit der Gemeinde Jesu. Deswegen muss Paulus jetzt erst nach Jerusalem. Er kann das nicht delegieren, obwohl er weiß, dass es gefährlich wird. Und er nutzt diesen Brief an die Römer nochmal ganz schnell, um die Gemeinde dort als Beter mit ins Boot zu holen. Er weiß ja, Phoebe nimmt den Brief mit, gebe ich ihr gleich noch das Gebetsanliegen mit und sagt, bitte betet für mich. Und zwar, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen und dass die Heiden, die Heiligen, die Gläubigen dort das alles gut aufnehmen. Und man kann das in Vers 32 richtig, richtig raushören, damit ich mit Freuden zu euch komme durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Da sagt Paulus also, Leute, wenn das Himmelfahrtskommando nach Jerusalem überstanden ist, dann habe ich den Rücken frei und dann werde ich mit fliegenden Rockschüssen nach Rom durchstarten. Und man hört diese Spannung förmlich heraus und diese Erleichterung, auf die er sich freut. Und Leute, und dann können wir zusammen in Ruhe uns austauschen und beten. Wow, und dann habe ich diese Jerusalemer Mission endlich geschafft. Das sind gute Pläne. Gute Pläne, die der Apostel hier von uns ausbreitet. Er fragt nach Gottes Willen. Er will mit allem, was er dort in Angriff nimmt, dem Herrn dienen, in Jerusalem genauso wie in Rom. Und er holt die Gemeinde als Beter ins Boot. Und liebe Leute, genau so sollen wir unsere Pläne machen. In dieser Grundhaltung, dass wir nach Gottes Willen fragen, dass wir sagen, Herr, mit dem, was wir dort tun, sei es in Hannover oder in Hildesheim oder in Tübingen oder in Rom, wir wollen dir dienen. Und dass wir die Gemeinde mit ins Boot holen. Sagt, Leute, die und die Entscheidungen stehen an. Bitte, bitte betet mit. Helft mir kämpfen durch Beten. Und dann können wir uns darauf verlassen. Worauf? Dass es im Ergebnis richtig wird. Selbst wenn der Herr manche unserer Pläne einer gewissen Modifikation, einer gewissen Begradigung, einer gewissen Vervollkommnung unterzieht und manchmal einer sehr überraschenden Art der Umsetzung. Und das ist das Zweite, was wir hier bei Paulus sehen. Erstens gute Pläne, zweitens geänderte Pläne. Geänderte Pläne. Leute, wenn Gott unsere Pläne ändert, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass die Pläne unausgegoren waren. Wenn Gott unsere Pläne ändert, dann heißt das nicht, dass unsere Pläne kurzsichtig waren oder gar ungeistlich. Das sehen wir doch bei Paulus hier. Die Pläne waren ja eindeutig geistlich. Eindeutig gute Pläne. Und trotzdem wurden aus den guten Plänen zum Teil geänderte Pläne. Man könnte vielleicht auch sagen, noch bessere Pläne. Als ich heute Morgen aufwachte und der Regen draußen prasselte und es den Anschein hatte, dass hier die ganze Wiese total unter Wasser stehen musste, da fiel mir natürlich sofort die Gliederung meiner Predigt ein. Geänderte Pläne. Mensch, wir haben das so gut geplant mit dem Grillen im Gemeindegarten. So ein schöner Rahmen für gute, entspannte Gespräche. Die Kinder können draußen spielen und so weiter. So ein guter Plan. Das hat sich doch über Jahre hinweg bewährt. Wir wollen das machen, um Jesus zu dienen, um die Gemeinschaft zu fördern. Und dann prasselte der Regen. Und ich musste sofort an Punkt 2 denken. Ja, vielleicht geänderte Pläne. Wir werden es sehen. Da wollen junge Leute aus Amerika, die gut Französisch gelernt haben, sehen sich von Gott nach Frankreich berufen, wollen nach Paris gehen, um Gott dort zu dienen. Und sie sagen, Leute, betet für ihn. Und wo landen sie? Im französischsprachigen Kanada. Geänderte Pläne. Gute Pläne, geänderte Pläne. Da hat einer unserer jungen Leute seit einigen Monaten eine bestimmte Arbeitsstelle zugesagt bekommen, ein Umfeld, in dem er schon manchmal ein Zeuge für den Herrn sein konnte. Er hat eine fast perfekte Magisterarbeit noch draufgesetzt, super Benotung, alles klar, der Plan scheint ausgereift, alle haben mit dafür gebetet und plötzlich platzt das Ding. Gute Pläne, geänderte Pläne. Und der Herr hält es in der Hand. Jetzt schauen wir mal, wie bei Paulus die Pläne so gelaufen sind. Also Vers 31, dass mein Dienst den Heiligen angenehm sei. Ja, kann man sagen, das hat ziemlich geklappt. Also die Übergabe der Kollekte und der Kontakt zu den Christen in Jerusalem scheint gut verlaufen zu sein. Lukas schildert in Apostelgeschichte 21 eine ganz beeindruckende Begegnung, wie die Giganten dann zusammentreffen, Jakobus und Paulus, und wie die alten Haudegen dann so behutsam und liebevoll in der Situation miteinander umgehen. Sie können das nochmal nachstudieren. Es gibt dazu zwei Predigten vom 18. April und 25. April 2010. Da können Sie das in den Predigten zur Apostelgeschichte 21 nochmal diese Begegnung nachverfolgen. 18. und 25.04.2010 finden Sie auf unserer Homepage beg-hannover.de. Da wird die Kollekte nicht mehr eigens erwähnt, aber wahrscheinlich, weil es so selbstverständlich war, dass Paulus sie übergeben hat. Also das scheint geklappt zu haben. Und dann die andere Bitte. Betet dafür, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen. Einerseits ja. Trotz mehrerer Versuche gelingt es nicht, den Apostel zu ermorden. Also wir lesen dreimal in Apostelgeschichte 21, 22 und 23, dass die ihn auf offener Straße lynchen wollen. Und es klappt nicht. Einmal gerät er in eine Situation, wo er ausgepeitscht werden soll. Apostelgeschichte 22, 25. Und wieder wird er rausgerettet aus dieser Situation. Und dann lesen wir einmal von einer Verschwörung gegen ihn. Apostelgeschichte 23, Vers 12. Als es Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht haben. Und das fliegt auch auf und funktioniert nicht. Letztlich wird Paulus immer von der römischen Besatzungsmacht vor seinen eigenen Landsleuten geschützt. Das war Gottes Weg, einerseits. Allerdings haben die Römer dann aus der Schutzhaft, wir wissen es, eine echte Haft gemacht. Und das hieß für Paulus, dass seine Reise nach Rom sich deutlich anders gestaltete, als er sich das vorgestellt hatte. Als Gefangener Roms war er dann unterwegs in einer Gemeinschaft von lauter Kriminellen. Ja, was ist nun aus dieser Bitte geworden, Vers 32, damit ich mit Freuden zu euch komme? Nun, zum einen hat Gott den Zeitplan total verändert. Es hat noch 3 Jahre gedauert danach. Also von wegen gleich mit fliegenden Rockschüssen nach Rom. Es hat noch 3 Jahre gedauert. Also wenn wir diese Jerusalemer Turbulenzen etwa auf 57 nach Christus ansetzen, Dann haben die Römer ihn da rausgerettet von dem jüdischen Mob. Und dann kam er aber 2 Jahre in Gefangenschaft noch in Caesarea. Und dort in Caesarea hat der Prokurator ihn einfach im Gefängnis versauern lassen und den Fall endlos verschleppt. Er hat immer noch gehofft, dass Paulus Bestechungsgelder zahlen würde. Und Paulus sitzt da fest und er sagt, ich muss doch nach Rom. Und die beten doch dafür, dass ich nach Rom komme. Warum geht's denn nicht schneller? Und erst im Herbst 59 bricht er von dort aus nach Rom auf, aber nicht in einer bequemen Schiffskabine, sondern, wie gesagt, als Häftling in einem Gefangenentransport. Aber an einer Sache hatte sich Paulus festhalten können. Jesus, das ist eine ganz große Ausnahme, selbst bei Paulus. Jesus war ihm einmal in einer Nacht erschienen, Apostelgeschichte 23, Vers 11. Und er hat zu ihm gesagt, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis geben. Apostelgeschichte 23, 11. Und er wusste, ich komme nach Rom. Ich werde auf alle Fälle nach Rom kommen, auf welchem Weg auch immer. Leute, geänderte Pläne. Und mitten in allen Stürmen und Katastrophen hat Jesus seinen Boten bewahrt, so wie er auch diesen jungen Mann bewahren wird, jetzt, wo sich jetzt plötzlich diese Stellensache zerschlagen hat, und hat dafür gesorgt, dass er schließlich doch lebendig und unverletzt in Rom ankam. Und dann gibt es diese bewegende Szene vom Ende der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 21, wo Paulus dann nach einer unheimlich spannenden Schiffsreise wirklich in Italien ankommt. Apostelgeschichte 28, Vers 12. Und wir liefen in Syrakus ein und blieben 3 Tage dort. Und von dort segelten wir um die Küste, kamen nach Regium. Und dann kam Südwind auf und dann gelangten wir am 2. Tag nach Puteoli. Und dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage zu bleiben. Und dann machten wir uns auf den Weg nach Rom. Und die Römer kriegen das mit. Er ist da. Paulus ist nah. Und dann heißt es, von dort kamen uns die Brüder schon entgegen, als sie von uns gehört hatten. Bis nach Forum Appii und Tristaberne. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Endlich. Er sieht die Brüder und es wird ihm eiskalt über den Rücken gelaufen sein. Endlich, endlich. Die Brüder in Rom. Und so hat Gott ihn durchgetragen. Und dann in Rom hat Paulus ein Luxusgefängnis bekommen. Er hatte zwar diesen Bewacher, diesen Soldaten da, aber er konnte sich relativ frei bewegen. Er konnte Leute dort empfangen. Ihm ging es da ziemlich gut. 2 gute Jahre. Ja, so macht es Jesus mit unseren Plänen manchmal. Er ändert sie einfach. Und es ist auf den ersten Blick nicht immer deutlich, dass die Dinge aufgehen. Liebe Leute, wundert euch nicht, dass es manchmal den Anschein hat, dass die Dinge nicht aufgehen. Guckt euch Paulus an. Als Paulus da 2 Jahre in Caesarea im Knast sitzt, da geht gar nichts auf, scheinbar. Und in solchen Situationen, da will Jesus uns deutlich machen, es kommt nicht darauf an, dass deine Pläne aufgehen, sondern es kommt darauf an, dass dein Leben in meiner Hand ist. Und das hat Paulus ja auch in einer ähnlichen Situation erlebt. Da hat er mit einer Krankheit zu kämpfen und hat Jesus mehrmals gebeten, Herr, nimm mir diese Krankheit bitte weg, dann kann ich besser predigen. Und Jesus hatte ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12. Und deswegen konnte Paulus dann in Römer 8, das haben wir ja studiert, Römer 8, 28, mit Überzeugung sagen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle. Wenn die Pläne aufgehen und wenn sie nicht aufgehen. Und Leute, deshalb hat Paulus nicht aufgehört, Pläne zu machen. Gute Pläne. Aber er ist auch nicht verzweifelt, wenn aus den guten Plänen geänderte Pläne wurden. Denn was am Ende zustande kommt, sind schließlich, und das ist das Letzte, göttliche Pläne. Gute Pläne, geänderte Pläne, göttliche Pläne. Paulus wusste, was im Psalm 37, Vers 5 steht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und das heißt nicht, er wird's wohl irgendwie machen, sondern das meint, er wird's gut machen. Er wird's wohl machen, er wird's richtig machen. Göttliche Pläne. Und in Rom durfte Paulus das auch erleben. Die letzten beiden Verse der Apostelgeschichte 28, Vers 30 und 31 heißt es, Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung, also das ist ein schönes Wort für eine gute Gefängniszelle, und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das ist kein Zufall, die letzten Worte der Apostelgeschichte sind Freimütigkeit, Parrhesia und ungehindert. Es gibt ein berühmtes Bild von Rembrandt, wie er Paulus in diesem Kerker zeichnet. Und auf diesem Bild von Rembrandt sitzt Paulus da mit seinen Schriften und hat einen nackten Fuß. Das will besagen, er kann sich jetzt nicht frei bewegen. Er ist eingeschränkt hier. Und trotzdem diese strahlende Gewissheit. Er war dort in Freiheit, in Freudigkeit. Er konnte unerschrocken das Evangelium verkünden. Und das letzte Wort der Apostelgeschichte, auch im Griechischen, das letzte Wort heißt eben ungehindert. Nicht aufzuhalten, schon Widerstände da, Grenzen da, aber letztlich nicht aufzuhalten. Und Leute, selbst die Gefängnissituation kann die Verkündigung des Paulus nicht verhindern, sondern im Gegenteil. In Apostelgeschichte 27, Vers 24 lesen wir, dass Gott ihm sagt, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Das war in dem Fall Nero. Wäre Paulus nicht der Gefangene gewesen, hätte er wahrscheinlich nicht diese Audienz bei Nero bekommen. Und das Gefängnis ermöglicht ihm, weitere Briefe zu schreiben. Der Epheserbrief ist dort wahrscheinlich entstanden, der Philipperbrief ist dort entstanden, der Kolosserbrief ist dort entstanden, der Philemonbrief ist dort entstanden. Ein produktives Exil gewissermaßen. Und wissen Sie, in all diesen Briefen betont Paulus die besondere Erhabenheit Jesu, die besondere Herrlichkeit, dass auf ihn immer Verlass ist, dass er zum Ziel kommt. Und Paulus weiß genau, dass ich jetzt hier sitze, das ist kein Argument gegen die Macht und die Herrlichkeit und die Zuverlässigkeit und die Treue und die Größe Christi. Es sind eben göttliche Pläne. Und auf diesem Bild von Rembrandt ist dann auch das Gesicht von Paulus so eigentümlich in Licht eingehüllt. Und man sieht richtig, wie er über die Wände seines Kerkers weit hinausblickt. Paulus weiß, Gottes Wort ist nicht gebunden. Und ich sitze hier und schreibe. Und Gott sorgt dafür, dass die Gemeinden es kriegen werden. Und sein Wort läuft weiter. Und es wird alles gut. Es sind göttliche Pläne. Ich sitze hier in Haft, aber es sind göttliche Pläne. Und es ist alles gut. Und selbst als Paulus dann einige Zeit später noch weniger Bewegungsfreiheit hat, in seinem letzten Brief, und da geht es ihm wahrscheinlich noch schlechter als in dieser ersten römischen Gefangenschaft, da schreibt er an Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 8 bis 9, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, für welches Evangelium ich jetzt leide, wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Timotheus, ich sitze jetzt hier fest und ich weiß nicht, ob ich hier nochmal lebend rauskomme. Aber ich komme sowieso in den Himmel, mach dir um mich keine Sorgen. Und Gottes Wort ist nicht gebunden. Göttliche Pläne. Und was wurde aus den Spanienplänen? Wir können das historisch nicht mit Sicherheit sagen. Auf alle Fälle gibt es deutliche Indizien dafür, dass Paulus nach zweijähriger römischer Gefangenschaft wieder freikam, dass er dann nochmal seine Missionstätigkeit fortsetzen konnte, möglicherweise auch in Spanien. Aber das ist nicht entscheidend, denn später kamen ja andere Missionare, die die Botschaft von Paulus nach Spanien brachten. Wir haben im Studium auch noch Leute fest kennengelernt, die dann nach Spanien gingen als Missionare. Bis heute arbeiten christliche Missionare in Spanien, um den Menschen das Evangelium zu bringen, das Paulus im Römerbrief aufgeschrieben hat. Und überhaupt der Römerbrief. Leute, der Römerbrief gehört zu den wirkmächtigsten Texten, die jemals geschrieben worden sind. Wie viele Leute haben durch den Römerbrief zu Jesus gefunden? Und was hätten wir in den letzten 2,5 Jahren gemacht, hier in der Gemeinde, ohne den Römerbrief? Und egal, ob Paulus selbst noch in Spanien gewesen ist oder nicht. Die Tatsache, dass Paulus nach Spanien reisen wollte, ein guter Plan. Und dass er die Gemeinde in Rom als Unterstützergemeinde für Spanien gewinnen wollte, ein guter Plan, haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Römerbrief überhaupt erst geschrieben wurde. Ein göttlicher Plan. Darum ging es Gott. Und Leute, das ist das, was letztlich entscheidet. Es ist nicht entscheidend, dass unsere Pläne aufgehen. Auch wenn sie noch so gut und geistlich gegründet sind. Es ist nicht entscheidend, dass unsere Vorstellungen am Ende realisiert werden. Das ist nicht entscheidend. Sondern es ist entscheidend, dass der Herr mit unserem Leben seine göttlichen Ziele verwirklicht. Das ist entscheidend. Und er hat versprochen, das zu tun. Und schon der Herr Jesus hat das so deutlich gesagt, etwa in Matthäus 11, Vers 28, wo er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Also geht bei mir vor Anker, lasst bei mir all euer wüstes Planen zur Ruhe kommen, vertraut mir. Und dann fügt der Herr Jesus diesen Satz hinzu, nehmt auf euch mein Joch. Also dieser Holzbalken, den man Tieren überlegt, damit man sie besser führen kann. Und damit sagt Jesus, stell dich ganz bewusst unter meine Führung. Und was folgt daraus? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dann weißt du, es wird alles gut, es wird alles richtig. Aber vertrau dich mir an, nimm mein Joch auf dich. Und lass deine Pläne bei mir zur Ruhe kommen, mach sie, mach gute Pläne. Und ich führe dich. Und genau an diesen Anker hängt auch Paulus am Ende seine Pläne, wenn er im letzten Vers sagt, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Wissen Sie, das ist nicht einfach so ein frommer Schlenker zum Schluss. sondern das ist der Anker, der alles hält, der Gott des Friedens sei mit euch. Das heißt, dass Gott wirklich bei mir ist, der Gott des Friedens, und dass ich in seinem Frieden wirklich geborgen bin. Der Gott des Friedens, das heißt konkret, dass zwischen ihm und mir keine Schuld mehr steht. Dass da nichts mehr ist, was mich von ihm trennt und was meine Geborgenheit und Sicherheit bei ihm in Frage stellen kann. Und dafür brauche ich Jesus. Weil Jesus der Einzige ist, der mir meine Schuld vergeben kann. Weil Jesus der Einzige ist, der mir Frieden mit Gott dem Vater schenken kann. Und darum hat Paulus diesen persönlichen Schritt zu Jesus gewagt. Paulus hat sich bekehrt. Paulus hat gesagt, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich gebe zu, dass du am Kreuz auch für meine Schuld sterben musstest. Für meinen Unglauben, für meine Ignoranz, für meine Selbstgerechtigkeit vor Gott. Und ich bitte dich, vergib es mir. Und jetzt leg du dein Joch über meinen störrischen Hals und nimm mich unter deine Führung. Und darum konnte Paulus jetzt auch sicher sein, Jesus wird aus meinem Leben nicht alles machen, was ich mir vorstelle, aber Jesus wird aus meinem Leben das machen, was seinem göttlichen Plan entspricht. Und das ist das Beste, was mir passieren kann. Und darum, ihr Lieben, ist die entscheidende Frage nicht, ob deine Pläne aufgehen. Ich wünsche dir, dass sie aufgehen und manche davon werden möglicherweise auch aufgehen. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, ob du dein Leben bei Jesus in Sicherheit gebracht hast. Ob dein Leben ihm gehört mit Haut und Haaren. Und wenn das geschehen ist, dann kannst du es in der Praxis so machen wie mit Paulus. Und dann kannst du seinem guten Beispiel nacheifern, was Paulus uns in diesen Versen gibt. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, wir sollen gute Pläne machen. Das heißt, nach Gottes Willen fragen, bereit sein, dem Herrn zu dienen, die Mitchristen um Gebetsunterstützung bitten und dann losmarschieren. Von Korinth aus einfach losmarschieren. Und zweitens, wir müssen überhaupt nicht verzagen oder verzweifeln, wenn aus guten Plänen geänderte Pläne werden. Dann wissen wir sind in guter Gesellschaft. Gott nimmt sich einfach die Freiheit raus, das zu tun. Und wenn er es tut, hat er immer gute Gründe. Auch wenn wir die manchmal zwischenzeitlich nicht verstehen. Und schließlich drittens entscheidend ist, dass am Ende die göttlichen Pläne umgesetzt werden. Und weißt du, keine Macht der Welt kann das verhindern. Kein Kaiser konnte das verhindern. Niemand konnte es verhindern. Kein römischer Kaiser und kein deutscher Bundeskanzler können je verhindern, dass Gott seine Pläne umsetzt mit deinem Leben und mit dem Leben unserer Gemeinde. Gott wollte, dass Paulus noch nach Rom kommt. Er kam nach Rom. Gott wollte, dass Paulus dort missionieren und die Christen stärken kann. Es geschah so. Gott wollte, dass der Römerbrief geschrieben wurde. Gott wollte, dass das Evangelium nach Spanien kommt. Hauptsache, du bist bei Gott, dann kommt alles andere ins Lot. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.